Was Audio. Aktuelles mit Michael Weiland.
Wie hat man früher immer so schön gesagt, Ton abläuft, wir machen ein Interview und ich unterhalte mich heute mit einem Schauspieler, dem ich gerade eben im Vorgespräch gesagt habe, ich habe schon Sendungen von Ihnen gesehen, da konnte ich Sie ums Verrecken nicht ausstehen, ich habe es ein bisschen höflicher formuliert und da hat er sich bedankt nach dem Motto, das ist ein Kompliment. Mir geht es tatsächlich so, wenn mir ein Schauspieler die Rolle, die er spielt, so vermittelt, dass er mir sympathisch oder unsympathisch ist, so in der Mitte ist vielleicht nicht so sinnvoll, es sei denn, es ist eine extreme Nebenrolle, aber das ist halt tatsächlich ein gewaltiger Unterschied. So, unsere Hörer wissen natürlich immer noch nicht, von wem wir reden. Der Mann ist mir schon vom Vornamen her super sympathisch, er heißt Michael Brandner und Michael passt ja in dem Fall. Das Erste, was ich jetzt tue, ich hoffe, dass meine Infos stimmen, ist herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Danke.
Also ich fand's toll, Sie haben vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt, sind ein paar Tage älter als ich, okay, ein paar Jahre älter als ich, aber ich würde nicht behaupten, dass Sie älter aussehen. Ich habe Sie jünger geschätzt. Okay. Und bitte, ich neige nicht dazu, Komplimente zu machen. Ich sage auch Leuten oder Frauen, die nach ihrer Frisur fragen, dass die mir nicht gefällt. Also ich bin da eher dem Verein für klare Sprache angehörig, aber dem ist so. Ich habe mich natürlich ein bisschen mit Ihnen im Vorfeld beschäftigt, als ich wusste, wir treffen uns. Und Wikipedia ist ja heute immer so ein Quell von allen möglichen Informationen. Was da wirklich stimmt, ist die große Frage. Was ich zum Beispiel gesehen habe, was da stand, wusste ich aber auch so, ist, dass Sie sehr unterschiedliche Charaktere spielen. Eben mal super ernst, mal sehr veralbernd. Diese Serie Hubert und Staller, die zurzeit in der ARD läuft. Ich hoffe, Sie nehmen mir den Ausdruck nicht übel. Da spielen Sie so einen leicht verblödeten Polizeichef.
Einen trotteligen, ja, leicht trotteligen Polizeichef. Jemand, der mit Sicherheit immer hinter Beat ist. Also von vollkommen klar. Das ist der Charakter.
Sie ändern aber natürlich auch die Charaktere. In anderen Rollen sind Sie halt eben völlig anders. Völlig anders im Erscheinungsbild. Ich habe dann auch gesehen, was mich auch fasziniert hat, Sie haben mal Schreiner gelernt, dann technischer Zeichner und anschließend Innenarchitekt. Nun ist das ja nicht abträglich, wenn man als Schauspieler auch mal was in Anführungszeichen Richtiges gelernt hat. Wie kam dann der Wechsel ins Schauspielfach?
Ach, das ist eine lange Geschichte. Wirklich extrem lang. Also es geht einfach damit los, dass wir irgendwann mal nach meiner glorreichen Bundeswehrzeit, die ich von 70, also 69 gemustert, 70 bis 72 beim Bundesgrenzschutz abgerissen habe, weil damals konnte man nicht verweigern. Da war das die einzige Alternative, nicht zur Bundeswehr zu gehen. Und ich dachte, Mensch, da muss ich mir vielleicht nicht die Haare so kurz schneiden und werde nicht so geschliffen, weil alle hatten vor der Grundausbildung immer Angst. Und habe ich gesagt, okay, jetzt gehst du dahin. Was ich allerdings nicht wusste, die Grundausbildung bei der Bundespolizei dauert ein Jahr. Und das war damals ein Haufen, in dem sich hauptsächlich die Leute befanden, die man noch von der Wehrmacht über hatte. Das waren also entweder Alkoholiker oder Psychopathen. Und das war eine grauenhafte Zeit. Also ich habe jede Menge Ärger gekriegt mit meiner Grundanstellung und habe dann irgendwie nach den 2 Jahren, bin ich sofort in die Häuserbesitzerszene gewechselt. Und habe dann aus der Häuserbesitzerszene heraus, haben wir dann irgendwann mal aus Jux und Dollerei so eine Gruppe gegründet und haben einfach mit denen ein bisschen absurdes Theater gemacht. Da war einer dabei vom Deutschen Institut für Puppenspiel, Rüdiger Eggert, ein Ass auf seinem Gebiet, der hatte dann irgendwie so, der baute immer irgendwelche Sachen und dann haben wir die Genehmigung bekommen bei Zadek, der gerade in Bochum angelandet war, in den Requisitenhallen unser Stück aufzubauen und das haben wir dann gemacht und dann hat Zadek das gesehen und hat es gekauft für die Bühne. Und so bin ich das erste Mal auf die Bühne im Theater gekommen. Also vorher hatte ich nie was damit zu tun, hatte auch gar keine Absichten. Es war einfach wirklich eine Blödelei. War einfach ein Jux und Dollerei. Und dann haben wir das da gespielt, haben dann in einem der besetzten Häuser ein Theater eingerichtet, das es heute noch gibt. Also es ist jetzt in der Stadt und legalisiert und subventioniert. Und haben dann auf dieser Bühne mehrere wirklich absurde Stücke gespielt. Es war die Zeit der Fools-Theater. Ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen. Da waren so die Pythons und Django Edwards und solche Leute auf der Straße, Straßentheater in Amsterdam, in London. Und das war so unser Ding. Da wirklich völlig Nonsense-Stücke und solche. Und dann kamen halt die Leute vom Theater und vom Fernsehen, die uns halt kannten und die Schauspieler und haben einfach Spaß gehabt. So, dann habe ich damit aufgehört, habe dann eine Combo mir gesucht, die so gnädig war, mich singen zu lassen und habe mit denen dann ein paar Jahre Blues gemacht. Das war auch sehr gut, wirklich toll. Und dann hat sich irgendwie ergeben, dass wir eine Matinee im Stadttheater gespielt haben. Die machen ja immer jedes Jahr immer so ein Jazz-Matinee. Dann haben wir da gespielt und dann haben sie mich angehauen, ob ich nicht Lust hätte, was zu machen wieder auf der Bühne. Mit Musik und Schauspiel. Und dann habe ich mir das angeguckt und das Stück war gut. Und dann haben wir gesagt, machen wir. Wir durften noch ein bisschen dran rumschrauben und haben das dann in einer der ausgelagerten Spielstätten gemacht. Das, weil Zadek hatte ja mit Hamlet in Hamme wirklich große Theaterkunst geschrieben. Und deswegen dachte man, na, das ist vielleicht eine Möglichkeit, die Leute aus dem Theater rauszuholen und woanders mit ihnen zu spielen. Was natürlich auch jahrelang wirklich sehr gut funktioniert hat. Es gab neue Blicke aufs Theater und so haben wir dann auch gemacht, jedenfalls. Und daraus entwickelte sich dann wieder nochmal ein Engagement über 2 Jahre. Habe ich nochmal einen Festvertrag unterschrieben. Und das war dann auch für mich genug, weil das ist, muss man mögen. Also Theater ist eine Geschichte, das ist so ein Biotop. Da kocht alles immer auf kleiner Flamme ständig hoch und das ist irgendwie so ein geschlossenes System, wo man einfach immer nur alles dreht sich um diesen Theaterbetrieb, um das, wer kriegt welche Rolle und so. Und das war für mich einfach als Handwerker was. Ich bin da nur angehängt. Also ich muss dann irgendwann, habe ich gesagt, okay, das war's jetzt für mich, ich lasse das. Und dann kam irgendwie Peter Lohmeier, mit dem ich, also einer von den Schauspielkollegen, und sagte, Mensch, du, jetzt kommt irgendwie die Andotte Braker, die seinerzeit angesagteste Casterin, und die will irgendwie, besetzt die Rote Erde, die Nachfolge von Ruhrgebietssage auf alle Fälle. Und da bin ich dann sind wir dahin und irgendwie haben sie mich genommen. Mich und Armin Rohde. Und ich bin dann, wir kriegen die Rolle, habe ich zu Armin gesagt, der zu der Zeit bei Steckel in Bochum eigentlich immer nur Wurzen spielte, immer nur kleine Dinger. Und ich wusste, der ist brillant. Ich kannte ihn ja nur lange. Ich dachte, Mensch, das ist so ein geiler Schauspieler, der spielt ja nur kleinste Rollen da, bei dem kommt nie ans Licht. Ich sage, komm Armin, pass auf, wir fahren jetzt nach München und wir legen jetzt los. Wir gehen jetzt, suchen uns Agentur und so. Und dann hat er Dorte Braker eingefädelt, weil sie eigentlich selber eine Agentur machen wollte, dann aber kein Casting mehr hätte machen können, dass man dass Carola Stutler sich mit uns trifft und dann sind wir in die Agentur und haben uns dann irgendwie auch sofort bei den sogenannten Produzenten zeigen lassen und haben seitdem eigentlich gedreht. Also Armin genauso wie ich. Wir sind eigentlich seitdem im Geschäft und machen das seitdem, ohne dass wir eigentlich wirklich Armin nun jetzt mit Ausbildung als Schauspieler und mit dem tiefen Wunsch es zu tun und ich eher so nach dem Motto, ja, das hat jetzt gut geklappt, warum das nicht weitermachen? Das hat so Spaß gemacht. Ne? So. Und so bin ich in das Geschäft reingekommen. Und das ist das Beste, was ich je machen konnte, weil ich liebe diesen Beruf und ich kann ihn hoffentlich gut genug, um ihn noch lange machen zu können. Also was Besseres hätte mir wirklich nicht passieren können.
Ich habe in der Tat mir natürlich auch so diese sogenannte Filmografie dann mal angeguckt und habe gedacht, verdammt nochmal, also seit 89, also zumindest was ich da bei Wikipedia gesehen habe, seit 89 permanent sind irgendwelche Sachen erschienen. Teilweise ist dann mal ein oder zwei Jahre, wo nichts war, aber dafür waren dann in den anderen Jahren 2 oder 3 Filme. Das heißt, die Ausstrahlung verschieben sich natürlich auch.
Muss ich Wikipedia noch berichtigen. Also ich habe eigentlich in jedem Jahr gedreht und da muss ich nochmal nachgucken, weil die GVL, unsere Leistungsverwertungsgesellschaft, herrliches Wort, muss jetzt nochmal nachgetragen werden und wenn sie da Jahre gefunden haben, wo nichts war, muss ich sofort nachgucken.
Aber wie gesagt, dafür sind dann ein Jahr davor oder ein Jahr danach dann 2 oder 3 Sachen erschienen. Ich denke, sie werden jedes Jahr gedreht haben, nur die haben halt eben die Ausstrahlungsdaten da drin gehabt. Aber auch das war für mich beachtlich. Vor allen Dingen, ich habe dann gesehen, Mensch, der Mann hat in der Zeit zwischen 89 und 2010 allein in 8 Tatorten gespielt. Ich hoffe, dass das jetzt wenigstens stimmt. Und witzigerweise dann natürlich, Sie waren dann nicht der Kommissar, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, immer Gast.
Ja, immer Gast. Aber halt eben unterschiedlich. Mal bei Radio Bremen, dann eine Geschichte bei den Kölnern, bei den Münchnern. Da stellt sich für mich glatt die Frage, aber die haben Sie mir eigentlich im Vorgespräch beantwortet. Nur das haben unsere Hörer jetzt natürlich nicht gehört. Was mich interessiert hätte, ist A, gab es mal ein Angebot, Herr Brandner, spielen Sie einen Tatortkommissar? Und B, aus Ihrer Sicht den Wunsch, würde ich gerne, ich glaube Letzteres, haben Sie mir schon beantwortet, als wir über Klaus-Theo Gärtner gesprochen haben, da ist man verbrannt, wenn man so eine Rolle macht.
Naja, ich sollte eigentlich die Nachfolge in Frankfurt antreten, aber dann hat es nicht geklappt, weil die Konstellation nicht funktioniert hat. Also irgendwie haben sie dann gesagt, haben sich dann für jemand anders entschieden. Aber eigentlich war das schon ziemlich fest und das hätte ich auch gemacht, weil man kann Theaterauto machen, kann aber dann auch nebenbei was anderes machen, was mich inzwischen einige Kommissare auch deutlich beweisen. Das ist die Zeit, wo man nur Theater macht, die sind lange vorbei.
Man ist natürlich auch ein Unterschied, diese Geschichte mit Gärtner, über die wir gesprochen haben, also Matula, das ist natürlich auch so eine Geschichte, der hat ja 300 Folgen davon gemacht, bei den Tatorten gibt es jetzt mittlerweile gerade die 1000. Folge, das mit vielen Teams, das heißt, da ist man natürlich nicht 30 Mal im Jahr, sondern im Schnitt vielleicht 2-mal im Jahr.
Ja, genau. Also da ist man komplett eigentlich verbucht. Also der hätte nie was anderes machen können. Also wenn der mal einen schmalen Slot hatte, der hat jetzt dann auch jahrelang zwischendurch auch Regie gemacht dann mal bei den Folgen, was ja auch toll war, fand ich. Also kann er ja auch inzwischen. Aber das waren so die einzigen Ausflüge. Der ist ja auch, ich meine, wenn man so viel gedreht hat wie der, dann kann man sich auch mal zurücklehnen und sagen, mein Gott, jetzt muss ich ja nicht noch irgendwas anderes machen. Finanziell war es auch gut abgesichert. Und er sieht immer noch sehr zufrieden aus. Ich habe ihn jetzt auf dem Bambi erst wieder getroffen. Und ich mag ihn sehr.
Ist ja auch ein absolut netter Typ, muss man ganz klar sagen. Er hat dann auch erzählt, dass er ja dieser Alpha, den er in der Serie gefahren hat, das war ja tatsächlich sein eigener, weil die damals zu Beginn der Serie wie nicht geregelt bekamen, ein Auto herbeizuschaffen. Und den hat er ja damals aus Versehen dann zu Schrott gefahren, dieser Überschlag. War ja so eigentlich gar nicht gedacht. Nochmal auf die verschiedenen Rollen, die ich von Ihnen... Ich gebe zu, ich gucke gerne so Sendungen mit so einem Augenzwinkern. Was mir zum Beispiel hier in Deutschland fehlt, sind Serien wie Inspektor Barnaby in England, der zwar Krimi ist, aber sehr schräg. Okay, man könnte vielleicht bei dem Münsteraner Tatort sagen, das geht so ein bisschen in die Richtung. Aber da ist es dann schon, obwohl ich ihn sehr gerne gucke, schon fast ein bisschen Klamauk. Also die kriegen das nicht so hin wie die Engländer. Aber sie tauchen oft in solchen Sendungen auf. Rosenheim-Cops habe ich zumindest zwei entdeckt, wo sie mitgespielt haben.
Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe noch mehr gemacht. Aber zwei mit Sicherheit, ja. Das ist, weil bei den Bayern nimmt man ihre Griesgrämigkeit wunderbar ab. Das heißt, man kann da auf dem Sektor viel mehr Komödien verankern als in allen anderen Sprachen. Merkwürdigerweise. Und die Leute sehen das auch wahnsinnig gerne. Also man sieht diese Bayern einfach. Was ich bin jetzt selber halber Bayer, deswegen nehme ich das mal gerne hin. Aber es ist tatsächlich es liegt einfach in diesem Wesen des Mir Samir, dass man da einfach ein bisschen mehr englischen Humor verstecken kann. Das funktioniert.
Ich meine, Sie sind in Augsburg geboren, wenn wenigstens das bei Wikipedia stimmt, das hoffe ich jetzt mal. Was für mich jetzt wirklich die interessante Frage ist, ich meine, ich weiß, wird immer gefragt, aber ich habe es halt bei Ihnen noch nicht gefragt. Was spielen Sie lieber? Spielen Sie lieber so eine komödiantische Rolle oder spielen Sie lieber eine bitterböse Rolle? Also ich weiß von vielen Schauspielern, die sagen, bitterbös, das ist die Herausforderung. Ich finde ganz offen, diese komödiantischen Geschichten, die nicht als Klamauk, sondern wirklich genau auf der Linie sind, sind meiner Meinung nach mindestens genauso schwer zu spielen.
Ja, also böse ist leicht. Also böse zu spielen ist leicht, wenn man nicht versucht, wirklich böse zu sein. Das ist der einzige Kniff, den man sich dabei antun muss, weil die Leute, die versuchen dann böse zu spielen, die sind einfach, das sind Karikaturen. Nein, also das ist das Leichteste unter der Sonne. Komödie ist das Schwerste. Immer noch. Ist immer noch die ganz hohe Kunst. Witzig zu sein, wirklich, dass die Leute einen zum Lachen, vor allem lachen müssen, ohne dass man selber lacht, das ist die große Kunst. Und das funktioniert nur mit Tragik. Also wenn die Figur tragisch ist, und Gewitz zum Beispiel ist tragisch, das ist eine tragische Figur. Davon lebt diese Figur und davon lebt der Humor mit ihm. Weil man weiß genau, er hat es wieder nicht begriffen oder er weiß wieder nicht, wovon die Rede ist. Und das immer wieder hinzukriegen, dass die Leute einem das glaubhaft abnehmen und dann einfach lachen müssen schon, wenn man reinkommt, weil die wissen, jetzt kommt gleich wieder so ein Ding. Das ist gut. Das daran liegt's. Also das ist die hohe Kunst. Das hinzukriegen, todernst spielen quasi, sich selber komplett ernst nehmen, die Figur ernst nehmen und dann die Leute aushebeln. Das ist klasse. Das macht gut. Das mit den meisten Spaß auch. Wirklich ernsthaft. Kinderwörter spielen ist eine Geschichte, wo man sagt, ja, wer jetzt da noch irgendwie, naja, jetzt sagt, das war jetzt meine größte Erfahrung, kann nur sagen, das hinterlässt einfach, das Schlimme bei diesen Rollen ist, dass sie einen lange nicht verlassen, als man sie nicht los wird. Also das muss man sich klar machen, wenn man da mal in den Charakter reinkriegt, den kann man nicht einfach so abwaschen.
Also mir ging es zum Beispiel mit dieser Serie Hubert und Staller so wie mit ähnlichen Serien dieser Art. Ich brauche da so 3-4 Folgen, bis ich da drin bin, dass ich A, diesen Humor verinnerlichen kann. Natürlich merke ich die Witze, die da gemacht werden, aber dass ich diesen Humor verinnerlichen kann. Und es ist ja irgendwann soweit, Sie merken ja schon im Ansatz, egal welcher Schauspieler, ob Sie es sind oder Ihre Mitspieler, wenn nur der Mund geöffnet wird, weiß man, jetzt kommt wieder eine Schote.
Ja, wir haben da natürlich, dadurch, dass die Leute die Figuren dann mit der Zeit kennen, gibt es natürlich auch so bekannte Reaktionen, klar. Also dass man denkt, jetzt muss wieder was kommen. Also ne, so wie er guckt, wie er sich umgedreht hat oder wie die Frage von dem schon wieder war, da geht's gar nicht anders. Das ist was Schönes, das finde ich klasse. Also wenn die Leute da mit ihrer Schrankwand einziehen in die Serie, finde ich vollkommen in Ordnung. Weil es geht wirklich letztlich nur darum, dass man in Zeiten gerade wie diesen, wo wirklich aus allen Ecken Gefahren auch nur prognostiziert werden, ist es wunderbar, wenn Leute mal eine Dreiviertelstunde einfach den Knopf ausschalten können und einfach sich amüsieren. Das ist das Beste, was wir ihnen antun können. Wir lachen eh zu wenig im Tagesablauf und wenn wir dafür sorgen, dass das zumindest an einem Tag in der Woche eine Dreiviertelstunde passiert und dann die Leute danach rausgehen und ein bisschen strahlen, das ist wunderbar. Das ist eine große Aufgabe.
Was mich interessieren würde, auch eine Frage, die natürlich immer wieder kommt, klar, aber neue Hörerkreis, neue Leute, die es interessiert. Man wird hier immer gefragt, was war so die größte Herausforderung? Also Sie haben ja eben schon gesagt, also so ein Mörder zu spielen ist jetzt easy going. Ich will euch jetzt nicht wissen, ob Sie da irgendeinen Stunt machen mussten, sondern wirklich bei einer Rolle, wo Sie gesagt haben, boah, die war doch heftig, hätte ich nicht gedacht vorher. Oder wo Sie gedacht haben, naja, also war lustig, aber trotzdem.
Die größte Herausforderung war eindeutig, ich habe mit Hajo Gies und Mario Adolf so eine französische Serie gedreht, also eine Reihe. Und da habe ich einen politischen Vogel gespielt, der stottert. Und das war alles wunderbar. Und Hajo hatte sich leider dummerweise mit dem Redakteur angelegt. Und irgendein Opfer musste her. Also er hat einfach gedreht, was er drehen wollte, was er immer macht. Und der Redakteur ist ausgeflippt und war total tierisch sauer auf ihn und hat dann irgendwie sich die ersten Sachen angeguckt und hat dann wunderbar abgewartet, bis alles da war und hat gesagt, nee, also der stottert, das ist das Allerletzte, das muss beseitigt werden. Und dann hat Hajo mich, ich weiß noch, spät abends angerufen. Und dann hat sie mir gesagt, Michael, wir müssen uns in Berlin treffen, wir müssen das Stottern wegmachen. Und ich habe gesagt, hallo, Hajo, wir haben nicht das erste Mal zusammen gedreht. Sag ich, Hajo, ich hasse Nachsynchron. Und du willst mir jetzt nicht erzählen, dass wir diese ganze Rolle nachsynchronisieren müssen. Ich sagte, ja, das müssen wir die ganze Rolle. Wie willst du das machen? Stottern. Das ist doch, ich meine, was machst du denn? Was schreibst du für einen Text drauf? Ja, das hat der Typ, also der Autor schon gemacht und so. Jetzt komm erst mal. Und ich sage, ich hasse dich bis ins Mark für diese Scheiße. Ich weiß genau, warum das der Fall ist. Weil natürlich, ich wusste von diesem Streit, ich wusste, warum das ging. Also, dann haben wir das gemacht und mir liegt das Wasser aus den Schuhen. Ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir in diesem Nachsynchron waren. Und ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt, und wir haben es irgendwie einigermaßen hingekriegt. Und diese, ich sag mal, Drecksau von Redakteur, der Herr möge ihn heute noch strafen dafür, hat mir wirklich die übelsten Stunden meines Lebens als Schauspieler beschert. Wirklich ernsthaft. Das war das Schlimmste für mich überhaupt. Das hat funktioniert. Aber ich hasse Nachsynchron immer noch.
Aber das interessante Stichwort Synchron generell. Ich muss zugeben, ich weiß bei vielen Schauspielern, dass sie synchronisieren. Ich muss zu meiner Schande zugeben, ich hatte nicht die Zeit rauszukriegen, ob sie auch synchronisieren oder nicht nachsynchronisieren. Ich erkenne auch häufig die Stimmen von den Leuten auf Anhieb, obwohl ja im Synchron klingt die Stimme ja anders, weil ich bin ja viel dichter am Mikrofon als bei normalen Aufnahmen, aber bei manchen Sachen, das höre ich sofort raus, ob das Brückner ist oder wer auch immer Leute synchronisiert hat. Ich höre raus, also ich war jetzt versucht zu fragen, was die schönste Geschichte gewesen ist. Also die schwerste war definitiv jetzt nicht die schönste. Was hat Ihnen in all den Rollen so spontan am meisten Spaß gemacht? Welche Rolle?
Ja, in letzter Zeit halt die mit Clooney. Also weil ich spielte auch ein Simpel im Eigentlichen, der hilfreich sein will und dann aber quasi seinen Neffen reinreißt. Das fand ich einfach mal eine wunderschöne Rolle. Und ich meine, die Jungs haben einfach genügend Knete, um es mal klar zu sagen, um sehr aufwendig drehen zu können und mal wieder so anderthalb Minuten, zwei Minuten am Tag zu drehen. Und dann mit so einer Gesellschaft, ich meine, das ist einfach... wunderbar. Eben wenn es bei uns mal wieder solche Verhältnisse gibt, dass man sagt, okay, Zeit ist kein Problem und wir haben jetzt einfach genügend Möglichkeiten auszuprobieren, was du gerne mal machen möchtest. Das wäre toll. Aber ich meine, im Grunde bin ich schon froh, wenn man gut behandelt wird, wenn man irgendwie inzwischen ein bisschen mehr Zeit hat als üblich und Sachen drehen kann und ein bisschen ausprobieren kann. Also wo man sagt, okay, der Regisseur ist nicht total gehetzt und muss kaufen, was er jetzt gerade kriegt. Und die Kollegen stehen nicht mit dem Arsch an der Wand, um es mal klar zu sagen, mit ihrer ganzen Möglichkeit zu spielen. Einige sind halt anders. Die brauchen halt ein bisschen mehr Zuwendung, müssen ein bisschen angewärmt werden. Und andere sind halt knallens raus. Da muss man gucken, dass die dann nicht zu schnell sind mit allem. Also es gibt immer einen guten Mittelweg. Wenn der möglich ist, dann ist es wunderbar. Und bei Clooney war es einfach der. Wir haben in den Pausen gesungen. Also der kommt dann raus. Wir hatten mit Bill Murray und Bob Balaban saßen wir draußen und haben irgendwie die sangen irgendein irisches Lied. Und dann haben wir da vorgestanden und gesagt, versucht diese Melodie mitzusummen, das kannten wir überhaupt nicht. Und dann irgendwie kam das Gespräch, was habt ihr denn so für Lieder? Und dann kamen so verschiedene Vorschläge von uns, eine deutsche Kollegin noch dabei. Ich sagte dann, was ist mit froh zu sein, bedarf es wenig. Und dann habe ich in die Melodie vorgesungen und dann haben wir alle zusammen mit George Clooney kam dazu, dann haben wir alle froh zu sein, bedarf es wenig im Kanon gesungen. Weil die in jeder Pause singen, die sind einfach wunderbar drauf. Die haben um sich herum, 50 Leute, die alle dafür sorgen, dass es ihnen bestens geht. Und die sind auch total herzlich. Man kommt morgens ans Set und Bill Murray wird mit dem Wagen vorgefahren. Dann läuft er quer über den Platz, wo die ganzen großen Wohnwagen stehen und nimmt dann erstmal einen Arm. Wir haben uns gerade einen Tag vorher gesehen und haben miteinander gedreht und haben ein bisschen Spaß gehabt. Und dann ist er total freundlich und nett. Die sind einfach so. Clooney auch, das sind total herzliche Leute. Und die sind einfach so drüber mit allem, dass die sich das erlauben können. Also die haben einfach einen riesen Spielplatz, ne? Weil die wissen, selbst eine Videoauswertung kann aus dem publiksten Film einen Erfolg machen. Ne? Die können eigentlich drehen, Klorollen drehen und schon verkauft sich das. Also das ist völlig wurscht.
Was mich in dem Zusammenhang mal interessiert ist, ich will jetzt nicht von Ihnen wissen, mit wem Sie nicht drehen wollten. Also das sind immer die dämlichen Fragen. Wer war Ihr Ungenannter? Also ich finde das immer dämlich, sowas zu fragen. Aber ich habe schon mal rausgehört, eben Armin Rohde ist einer, mit dem Sie super gern gedreht haben. Haben Sie noch einen Namen oder noch zwei?
Ja, Thomas Thieme ist zum Beispiel jemand, mit dem ich wahnsinnig gerne drehe. Es gibt so viele jetzt. Ich will jetzt keinen bevorzugen. Also wirklich, ich arbeite wahnsinnig gerne mit vielen Kollegen. Also mit meinen Jungs ja auch hier, ne? Tramitz und Lütcher und so. Die sind einfach großartig. Das macht Spaß mit denen. Also wenn jemand wirklich was kann, dann macht es auch Spaß mit denen zu spielen.
Jetzt kommen wir an einen Punkt, wo unsere Hörer jetzt sagen oder sich fragen, wie ist er denn jetzt eigentlich an den Brandner gekommen? Also die Tatsache, dass wir den gleichen Vornamen haben, ist natürlich da nicht ausreichend. Sie sind zufälligerweise in Bad Ems, der eine oder andere weiß, ich stamme auch aus der Gegend, nicht aus Bad Ems, sondern aus der Nähe von Montabaur, aber das sind gerade mal 20 Kilometer. Und ich habe dann mitgekriegt, dass Sie hier in Bad Ems, wie sagt man so schön, auf Kur sind. Allerdings nicht eine konventionelle Kur, sondern was ganz Spezielles. Und auch da haben wir im Vorgespräch schon wieder so eine witzige Geschichte gehabt. Sie haben in jungen Jahren mit transzendentaler Meditation zu tun gehabt. Ich auch. Sie haben es weitergemacht. Ich habe es nicht weitergemacht. Aber das ist eigentlich der Anknüpfungspunkt, wieso Sie hier gelandet sind, richtig?
Ja, richtig, richtig, genau. Das ist eine Vorsetzung. Man bleibt natürlich ein bisschen noch, hat mit den Kreisen immer Kontakt und jetzt stand es mal an und ein alter Freund von uns, Uli Bauhofer, hat mich hierher empfohlen. Er war der erste Ayurveda-Arzt in Deutschland und hat gesagt, das ist die richtige die Klinik, geht dahin, die können das. Und das habe ich dann prompt auch angesteuert, weil ich brauchte dringend mal gerade so ein bisschen Batterieaufladung und Entgiftung, weil ich hatte mir einen kleinen Unfall zugezogen und da hat man mich anständig mit Schmerzmitteln und Cortison und Schlafmittel vollgepumpt und dann musste das mal alles wieder raus. Ich war ein bisschen so durch. Ich hatte ein wirklich langes Jahr mit viel Arbeit und großen Anstrengungen und jetzt dachte ich dann, komm, jetzt gönnst du dir das und was Besseres kann man sich nicht schenken.
Denke ich mir auch. Ich meine, entspannen ist das Tollste, was man machen kann. Gerade hier in der Gegend, hier kann man im Zweifelsfall mal ein bisschen spazieren gehen. Wobei ich mir natürlich vorstellen kann, dass man als prominenter und mein eins ist amtlich, sie haben alles nur kein Dutzendgesicht. Also es ist zwar witzigerweise so, dass man häufig, wenn man sagt Brandner, die Leute nicht auf Anhieb das Gesicht präsent haben, aber sobald die das Gesicht sehen, sagen die, ach der. Ich glaube, das ist die bessere Variante, wenn man sie auf Anhieb erkennt, als wenn jemand sagt, ja, ich weiß, der heißt so und so. Oder noch peinlicher ist natürlich, wenn man dann mit dem falschen Namen angesprochen wird. Aber wenn man in einem solchen Sanatorium, wäre jetzt der falsche Ausdruck, in einer solchen Wellnessklinik oder wie auch immer ist, da sind natürlich auch andere Patienten. Wie läuft das dann? Gehen die erstmal so auf Abstand oder sagen die, Mensch, mit Ihnen wollte ich doch schon immer mal quatschen?
Die Leute hier sind so entspannt. Also ich habe da überhaupt keine... Wir haben ja auch mehrere Nationalitäten. Also die sind Russen da, Amerikaner. Jeder ist hier einfach erstmal mit sich beschäftigt. Der hat ja auch genügend Anwendungen. Wir werden ja auch richtig rangenommen hier. Das heißt, mit allem ist man wirklich... Der ganze Körper, der ganze Geist ist wirklich beschäftigt mit der Sache. Das heißt also, da kommen gar nicht so Animositäten oder Verhaltensgeschichten auf. Wir sitzen ja beim Essen immer zusammen. Das ist der einzige Punkt, an dem man sich, wo alle sich immer treffen. Da gibt es keine. Man fremdelt nicht, man ist nicht irgendwie komisch, weil jetzt jemand vielleicht ein bisschen bekannter ist oder was.
Also bevor ich hier hingefahren bin, habe ich natürlich dem einen oder anderen erzählt, ich habe am Freitagmittag keine Zeit, weil ich mache ein Interview mit Michael Brandner und dann kommt dann immer die Frage, wie ist der denn so? Sag ich, weiß ich nicht, kann ich dir erzählen, wenn ich das Interview geführt habe, weil vorher weiß ich nicht, wie ist der Mann. Wenn wir jetzt ein bisschen noch lobhudeln wollen, würde ich sagen, es macht richtig Spaß miteinander zu sprechen und wenn Sie mal wieder hier eine Auszeit nehmen, dann wäre ich dankbar, wenn wir vielleicht ein halbes Stündchen dann nochmal dazwischen schieben können. Ja. Wir können uns auch einigen 15 Minuten quasseln und 15 Minuten Kaffee.
Du bist noch nie von vorne. Ja, Kaffee ist gut. Ich bin eine echte Kaffeetante. Also ich liebe es, in Cafés zu sitzen. Aber wir können das beginnen. Na gerne. Wenn ich hier bin, melde ich mich wieder. Keine Frage.
Übrigens habe ich noch was entdeckt, was wir mal gemeinsam hatten. Laut Wikipedia haben Sie früher mal Kampfsport getrieben.
Ja, aber das ist lange her. Das ist wirklich verflucht lange her. Wenn ich das noch ein bisschen auf der Agenda hätte, sehe ich anders aus. Da wäre meine Wampe auch nicht mein hervorragendes Merkmal.
Welcher Kampfsport war es?
Ich habe das, was man beim Grenzschutz gemacht hat, also diese, wie heißt es noch?
Jiu-Jitsu.
Ja. Das haben wir gelernt.
Aber immerhin, man hat so eine gewisse Chance, sich dann des Nächtens wenigstens noch ein bisschen zu wehren, wenn was ist, weil die anderen rechnen meistens nicht damit. Und ich meine, also von Wampe kann man bei Ihnen nicht reden, bei mir kann man von Wampe reden, aber wir können uns gerne einigen, ich gebe Ihnen ein bisschen ab und dann gehen wir zusammen in den Kuh und dann passt das.
Nein, danke, Sie dürfen es gerne behalten. Ich würde Ihnen gerne auch was abgeben, das klappt leider nicht. Wir müssen damit leben oder es andersweitig loswerden. Also nein, aber gerne, wie gesagt, also wir können da gerne nochmal drauf zurückkommen. Melde mich dann.
Herr Brandner, vielen lieben Dank. Hat mich unheimlich gefreut, dass das funktioniert hat. Und für unsere Hörer kann ich nur sagen, ARD, Hubert und Staller, demnächst folgt Folge 100. Und ja, mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Vielen Dank.
Danke.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.